So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Wir sind mitten in Charlottenburg. Jetzt war ich schon ziemlich oft hier, aber wir sind diesmal nicht bei dem Lieblingsort meines Gastes, sondern tatsächlich an einem meiner Lieblingsorte, sonst unbezahlte Werbung, und zwar bei meinem Lieblingsvietnamesen Viviet am Walter-Benjamin-Platz. Oh, das ist wirklich hier so frisches, leckeres Essen. Er hat auch richtig Bio-Sachen in seiner Küche. Das ist wirklich, also es sieht nicht nur nach Bio aus, es schmeckt auch richtig, richtig lecker. Und meinen heutigen Gast, den habe ich hier einfach herentführt. Sie kommt quasi aus dem Studio, gehört zu den wohl bekanntesten deutschsprachigen ModeratorInnen, die sozusagen, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, die quasi die Berliner Radiolandschaft bis heute prägte und prägt. Hallo und herzlich willkommen, Marion.
Hallo, Nikolai, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist mein erstes Mal hier übrigens. Freue ich mich, dass ich das mal kennenlerne. Hast mir schon viel davon erzählt, ja. Und ich liebe es ja, Restaurants kennenzulernen, gerade in Berlin. Und ursprünglich wollten wir zu meinem Lieblingsfranzosen. Stimmt. In der Damaschkestraße, um das gleich noch zu ergänzen. Aber da wäre es ein Tick zu laut gewesen, obwohl du ja gesagt hast, du möchtest gerne ein bisschen Atmosphäre haben. Haben wir ja hier auch das Baby im Hintergrund.
Es geht
jetzt. Das ist geradezu perfekt.
Es geht jetzt. Und ein kleiner Fun-Fact. Hinter dir sitzt mein Nachbar, der Herr Rath, mit dem wir ja auch schon mal, oder mit dem ich schon mal einen Podcast machen durfte. Lustigerweise sitzt er jetzt auch hier. Ja, also ich finde es wahnsinnig toll. Ich mag das. So voll ist es wirklich nicht so häufig, gerade jetzt auch vor Weihnachten. Mhm. Deswegen ist es so schön, dass hier gerade so viel passiert. Und ich liebe das im Hintergrund immer noch die ganzen Menschen mitzubekommen, während wir uns hier so nett unterhalten. Marion, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das ist ja eine ungewöhnliche Situation. Normalerweise ziehst du ja die Promis und bekannten Gesichter in und um Berlin quasi vor dein Mikrofon und jetzt sitzt du hier bei mir. Wie ist
richtig,
das?
Richtig, das ist für mich tatsächlich eine ganz ungewöhnliche Situation, weil gerade dieses, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie du sagst, mache ich ja mit Prominenten in meiner Sendung 100% Promi im RBB, bei RBB 88.8. Und es ist natürlich so, der Unterschied, wenn man jemanden befragt oder ob man von sich selber erzählen soll. Und das sagen mir die Schauspieler hinterher auch. Manchmal sagen die, ach, da habe ich jetzt gerade was erzählt, was ich in meinem Leben so noch nie erzählt habe. Und das macht dann natürlich ganz besonders viel Spaß. Aber in der Tat, dadurch ist das jetzt mal so ein bisschen Rollentausch und das erste Mal für mich, ja.
Du, ja, wir fangen mal vielleicht tatsächlich von vorne an. Jemand, der dich noch nicht gehört hat, wir sind ja nicht im Fernsehen. Du hast 88.8, da bist du jetzt mittlerweile, hast aber angefangen damals beim RIAS.
Genau,
ja,
ich habe tatsächlich als Kind angefangen, mit 8 Jahren. Die Sendung hieß damals bei uns Funks, kurz BUF genannt. Es war eine Sendung von Kindern für Kinder, 3 Stunden immer am Sonntag.
Wow.
Und es waren tatsächlich Reportagen, die wir Kinder da machen durften. Das war unter Hans Rosenthal und Horst Kinscher damals noch, genau. Und die haben uns einfach machen lassen. Die haben gesagt, was interessiert euch? Das haben die immer so im Vorfeld abgefragt. Dann haben wir gesagt, oh ja, ich würde gerne mit Muhammad Ali ein Interview machen oder so. Dann haben die gesagt, bitteschön, dann mach mal, wir organisieren das. Und und dann gab es eben diese Reportagen, dann gab es Studiogespräche, also wir saßen auch richtig im Studio, dann gab es so eine Witzecke, jeder erzählte dann seinen Lieblingswitz. Und da waren witzigerweise tatsächlich auch viele, die jetzt in der Schauspielerei sind. Also es war zum Beispiel Hans-Jürgen Schatz mit dabei, der jetzt ein bekannter Schauspieler ist, den wir auch kennen. Ja. Dann war die Schwester von Ilja Richter dabei, Janina Richter.
Mittlerweile sehr im Synchron.
Richtig. Und Gerd Rosenthal, der Sohn von Hans Rosenthal. Und das war so damals diese Urklicke sozusagen von dieser Kindersendung. Ja. Das,
wie bist du da rangekommen? Also wie war das?
Ja, also das war tatsächlich, jeder dachte am Anfang über meinen Vater, weil mein Vater hat ja über 30 Jahre lang die Berliner Abendschau im SFB moderiert und war da wiederum von Anfang an dabei. Wahnsinn, das war aber gar nicht so, sondern ich bin tatsächlich witzigerweise durch einen Vorlesewettbewerb damals entdeckt worden. Ach. Und dann, habe ich natürlich Blut geleckt und fand das ganz toll. Und mein Vater hat gesagt, okay, dann mach mal. Und so, ja, genau. Und so kam ich dann zum RIAS und bin da eben auch sehr lange geblieben. Ich habe dann die Kindersendung eben sehr lange gemacht und dann wurde ich naturgemäß ein bisschen älter. Dann ging ich da zum Jugendfunk und das war im Grunde immer mein Hobby. Also,
das gibt's ja nicht wirklich.
Ja, also wenn andere so, weiß ich nicht, Sport trieben, ich habe auch Tennis gespielt und so, aber eigentlich war mein Hobby immer Radio von Anfang an, seit ich 8 Jahre alt bin.
Seitdem du 8 Jahre, ich meine zwangsläufig, du hast ja gesagt, oder du hast es gerade erwähnt, dein Vater war ja ein, ja, nicht nur markant, sondern auch sehr bekanntes Radiogesicht und Stimme, der hier auch quasi in Berlin ja über 30 Jahre oder wie lange hat er das gemacht?
Ja, also er ist ja auch Berliner, er hat auch damals beim RIAS angefangen, im Schulparlament ist dann direkt von Anfang an bei der Berliner Abendschau gewesen. Wahnsinn. Also die Abendschau ging 1958 los und er ist kurz dann 1959, also Ende 59 ist er dahin und war dann wirklich von Anfang an dabei und ich werde tatsächlich auch heute noch immer auf ihn angesprochen, so unter dem Motto, ja, wir haben ja gerade ihren Vater wieder gesehen mit dem Verkehrslexikon, das er ja damals geprägt hatte. Und das sieht man jetzt immer noch in diesen Rückblendesendungen, die wir ja auf RBB auch senden. Und ich sehe das dann meistens nicht, sondern werde dann von Nachbarn darauf angesprochen. Ach, und ja, wir sind ja mit ihrem Vater aufgewachsen und haben mit ihm Abendbrot gegessen, weil natürlich damals gab es ja nur die 3 Fernsehprogramme im Grunde genommen. Man sah einfach, das war gesetzt, eben die Berliner Abendschau zum Abendbrot.
Unglaublich, ist ja toll. Faszinierend, aber bist du dann tatsächlich auch, ich meine, scheinbar hattest du ja offensichtlich ein großes Talent, nicht nur zum Vorlesen, sondern auch zum Moderieren und zum Interviewen, aber mit 8 ist ja relativ früh noch, also dass du sagst, es war dann dein Hobby, das war dann klar, dass du das wirst? Ich meine, das ist ja stark mit 8.
Also, weißt du, die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt, sondern ich habe mit 8 angefangen und nie aufgehört, wenn du so willst. Ne? Das ging dann weiter. Ich kam dann aufs französische Gymnasium hier in Berlin. Das war damals noch im Quartier Napoleon. Und da leckte ich erstmal Blut, was das Französische anging. Das war also deutsch-französischer Unterricht. Eben auch der ganze Unterricht war in französischer Sprache. Also wir mussten auch Latein ins Französische übersetzen und Chemie und Mathematik und Physik, alles auf Französisch.
Da bekommt das nochmal eine ganz andere
Phase. Ja, richtig, richtig.
Und, ist ja heute nicht mehr so.
Habe ich eben auch das Baccalauréat, also das französische Abitur und das deutsche Abitur und bin dann direkt nach dem Abi nach Paris gegangen, an die Sorbonne und habe aber auch da bei RFI, Radio France International, gearbeitet und das war dann auch neben der Universität sozusagen, neben der Sorbonne.
Renny spricht auch Französisch, stimmt's? Du sprichst ja auch Französisch.
Das ist schön.
Ich habe gerade erfahren, dass Marion war nämlich in Paris auf dem...
bei Radio France International, erzähle ich ihm gerade. Aber nur die Präsident Kennedy.
Ja, wir nehmen für meinen Podcast tatsächlich ein neues Interview auf. Ja, und Marion Hahnel ist ja sozusagen die Stimme Berlins. Na, du hörst dann hoffentlich mal rein.
Genau. Also, schönen Abend. Schönen Abend, bon soirée.
Sehr süß. Das ist ja faszinierend. Wenn ich jetzt gerade dabei bin und du ja auch eine typisch Berliner, du bist in Berlin geboren,
richtig,
ne? Du bist richtig Berliner. Richtig. Hier sitzen 2 Berliner.
Das absolut, ist ja auch mal, das ist noch ganz ungewöhnlich, noch 2 echte Berliner hier zu treffen. Deshalb sage ich immer, wenn Leute so sagen, die Berliner, die sind so unfreundlich, so, da sage ich immer, hast du denn jemals in deinem ganzen Leben einen Berliner getroffen?
Oder?
Ja, ich finde uns Berliner überhaupt nicht unfreundlich. Nee. Ganz im Gegenteil.
Na, du bist
das sieht man schon
immer
an uns.
Ja, du bist ja, wenn ich dich sehe, strahlst du immer über beide Ohren. Das ist wirklich ein sehr freundlicher Mensch, ja. Und das für eine Ur-Berlinerin.
Und das sind die Berliner.
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Die Zugezogenen, die dann immer denken, sie sind Berliner.
Richtig,
so,
richtig.
Die Gentrifizierten.
Ja.
So.
Also wir waren in Paris, genau, und da war ich dann insgesamt 3 Jahre, ich bin immer hin und her dann auch gependelt und dann dachte ich mir, naja, die Sorbonne war so ein bisschen sehr autoritär, das hat mir nicht so gut gefallen, Radio France International schon und dann dachte ich, naja, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück nach Berlin, gehe da an die Uni und mache da meinen Abschluss, das habe ich dann auch gemacht, wollte aber immer wieder zurück nach Paris, weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja das Buch Fiesta von Hemingway.
Ja.
Da steht ganz vorne so als Einleitung, wenn du Paris als junger Mensch erlebst, dann trägst du die Stadt den Rest deines Lebens in dir.
Oh ja.
Und genauso war es auch.
Ja, ja, ja.
Ja. Und aber ich bin tatsächlich nicht zurückgegangen, weil das Schicksal es irgendwie anders wollte. Ich bin dann also hier wieder zurück, habe dann hier weitergearbeitet beim Radio und zwar da nach wie vor dann RIAS.
Und es ging nahtlos?
Also, und nein, ja, das ging im Prinzip nahtlos. Dann hatte ich einen Schlenker, weil mein Vater sagte, möchtest du nicht mal was Festes machen irgendwie, anstatt immer so frei und neben der Uni und so. Und dann war ich tatsächlich bei der AMK Berlin, die Messe Berlin. Ach. Und zwar als Projektleiterin für die Antiqua, das war die Antiquitätenmesse, für die Funkausstellung, die IFA und die Autoausstellung.
Wow.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber auch da habe ich immer so nebenbei noch so ein bisschen Radio gemacht und dann ging das los mit den Privatradios. Dann kam, das war ja damals noch im Kabel, Springer Bauer Burda, die hier ein Radio ins Leben gerufen hatten, hieß damals Radio Berlin. Und da kam Karl-Heinz Hollmann, ich weiß nicht, ob du den kennst, Mr. Hamburg, hieß der Mr. Hamburg, wie heißt er, nach Hamburg Geburtstag, nach Alster Geburtstag, ne? Diese
so.
Hamburger Hafengeburtstag, jetzt haben wir es, genau. Mr. Hafengeburtstag, der hatte damals immer den Hafengeburtstag organisiert und war aber da auch schon natürlich bei Springer Bauer und Burda tätig und hat die Schaubude über 30 Jahre lang moderiert. Und der kam dann nach Berlin mit dieser Radioidee und da hat er mich sozusagen rekrutiert und da habe ich dann angefangen, richtig auch weiterhin Sendungen zu machen.
Wow.
Und dann lief das alles im Kabel ja erstmal eine Zeit und dann wurde eine Frequenz ausgeschrieben. Und dann ging es darum, welche der Radios bekommen jetzt die erste Radiofrequenz von den privaten Radios. Und da traten wir dann an gegen Chamoni und Gavron. 100,6. Ja, und 100,6 kriegte den Zuschlag und begann. Und dann hat Gavron uns sozusagen abgeworben.
Ach.
Und mich auch. Ja.
Wow.
Und dann war ich so das erste Jahr bei 100,6 und dann wiederum trat Florian Barkhausen in mein Leben, der damals noch SFB 1 machte, aber also schon den Auftrag hatte, 88,8, also dieses Radio Berlin ins Leben zu rufen. Und da hat er Leute rekrutiert von den Privatradios,
wow.
Unter anderem eben auch mich und seither bin ich jetzt tatsächlich beim jetzigen RBB.
Wahnsinn. Und das hast du jetzt, wie viel Jahre hast du jetzt da sozusagen abgegolten innerhalb von 3 Minuten?
Also, ich bin jetzt tatsächlich beim RBB 36 Jahre.
Unglaublich.
Ja, finde ich selber unglaublich. Also wenn man mir das so sagt oder wenn ich das erzähle, denke ich immer, das kann doch nicht wahr sein, weil die Zeit fliegt natürlich. Aber und das Allerbeste, es macht immer noch genauso viel Spaß wie vorher.
Das wollte ich gerade sagen, wenn man was macht, was man ja gerne macht, und scheinst du ja, du strahlst das ja aus, also du lebst einfach dein, das, wie geil ist das denn? Du lebst
ja,
dein,
oder?
Ja, wirklich toll.
Und also, ich finde, Radio überhaupt ist das geilste Medium, was man sich vorstellen kann. Das ist auch natürlich viel, spontaner und direkter als Fernsehen. Du kannst sofort reagieren, du kannst die Bilder im Kopf erschaffen. Anders als beim Fernsehen, da hast du die Bilder und kommentierst das. Aber im Radio musst du erstmal die Bilder erschaffen, die möglicherweise manchmal auch gar nicht da sind. Das heißt, du musst erstmal die Atmosphäre schaffen.
Ach,
und du hast nur deine Stimme zur Verfügung. Und das ist natürlich sehr authentisch, weil du gar nicht ablenken kannst von irgendeiner Gestik, Mimik oder von deinem Gesicht.
Ja, ja, stimmt. Also das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Also Moment, ich muss mich da erstmal sammeln, kriege ich gleich Gänsehaut. Weil ich dann wirklich so, erstmal finde ich, die 36 Jahre sind ja auch eine Konstante einfach. Also nicht nur wahrscheinlich für dich, sondern auch für deine HörerInnen oder die Hörenden, wie man es jetzt neudeutsch sagt. und ich finde es so toll, dass man in der heutigen Zeit noch jemanden trifft wie dich, der das auch so lange am Stück machte. Also wie oft, also wir kennen es ja an mir, ich bin immer noch mal am Gurken, weil ich wollte nie warten, dass das Telefon klingelt, ich wollte immer irgendwie aktiv sein.
Ja, aber du machst doch auch permanent irgendwas.
Ja, ich habe mich aber gefragt, ich meine gut, jetzt war ich noch nie in der Verlegenheit, dass mir, also ich war immer als Gast an Theatern zum Beispiel. Das war aber auch immer gut. Es war nicht schlimm. Es war jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt nicht irgendwie über Jahre irgendwo war. Ich, und wenn ich heute darüber nachdenke, finde ich es eigentlich auch gut. Also, oder, ja doch, weil ich weiß gar nicht, mein Kommilitone, mit dem ich quasi den Abschluss machte, wir hatten unser erstes Vorsprechen in Eisleben, das gibt es gar nicht mehr, ist jetzt aufgegangen in so einem Theaterverbund, und er wurde fest angestellt und ich war nur Gast, so ein halbes Jahr, und ich habe mich tierisch darüber geärgert. Ich dachte, oh, bin ich schlechter als der, so ein Scheiß. Im Nachhinein war ich total glücklich, weil ich als Gast sogar in dem Moment mehr verdiente als er und dann aber wieder gehen durfte. Aus Eisnehmen ist toll, aber ich wollte nicht bleiben. So, und ich wäre ein ganz großer Zwiespalt. Ich war mal bei den Stachelschweinen hier 2,5 Jahre. Und obwohl ich nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich gekündigt. Was ja eigentlich, wenn man selbstständig ist, immer schwierig. Man ist ja froh, wenn man was hat. So, ne? Aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte da nicht mehr spielen. Nicht, weil ich es doof fand oder so, sondern einfach, ich dachte, ins Leben, da muss noch was kommen.
Das Leben geht an dir vorbei. Das kann doch nicht alles gewesen sein.
Deswegen finde ich das so toll, dass du sagst, ich bin 36 in einem Beruf, der mir Spaß macht, wo ich auch scheinbar so viel Abwechslung und Neuigkeiten habe.
Vor allen Dingen, ich hatte ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sendungen.
Also ich habe
jahrzehntelang tatsächlich die Frühsendung gemacht, weil alle immer gesagt haben, du sprichst so munter. Ich war eigentlich ein Nachtmensch.
Wahnsinn,
Aber dann haben die gesagt, ja, du hast so eine muntere Stimme, mach mal die Frühsendung. Und dann habe ich das wirklich erstmal beim Privatradio, ne, damals, dann nach, wir waren jetzt da stehen geblieben, nach Chamonix, kam dann noch eine kleine Zwischenstation, Radio Berlin kam ja auch noch. Das war dann auch wieder Springer, Bauer, Burda, die dann sagten, ja, also jetzt machen wir doch noch ein bisschen weiter. Also ich habe jedenfalls ganz, ganz lange, viele Jahrzehnte die Frühsendung gemacht. Das war dann immer 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr da sein, 6 Uhr anfangen.
In welchem Zeitraum? Also wie lange hast du das gemacht? Also
bestimmt 20 Jahre insgesamt. Ja. Und das nimmt dir sehr viel vom sozialen Leben natürlich.
Das wollte ich gerade fragen. Wie hast du das geschafft?
Weil in dem Moment, du schaffst es einfach, weil es Spaß macht. Weil es macht natürlich nicht Spaß, morgens um 4 aufzustehen. Aber es macht einfach Spaß, weil es auch das so authentisch ist. Also mit den Menschen aufzustehen, das hat was ganz Intimes natürlich auch. Du kannst dir so die Situationen vorstellen, in denen die so gerade sind. Das ist auch wie Nachtsendungen übrigens, habe ich auch gemacht.
Wahnsinn.
Aber diese Frühsendungen, die habe ich tatsächlich sehr, sehr lange gemacht. Und das war mit dem sozialen Leben dann relativ schwierig, weil ich natürlich nach der Sendung, ich hatte dann um 10 Uhr Feierabend, andere arbeiteten zu dem Zeitpunkt und wenn die anderen abends weggingen, habe ich gesagt, gut, ich gehe jetzt mal ins Bett, gute Nacht.
Ja. Wahnsinn. Das ist ein Leben fürs Radio. Kann man ja, ist ein schöner, wenn du deine Memoiren schreibst.
Ein Leben fürs Radio, mit dem Radio, aber auch mit den Menschen.
Ja,
also,
ja.
Das ist ja auch. Ne?
Nein, das meinte ich gar nicht despektierlich, sondern durchaus, weil wenn du, also ich finde, du bist für mich der Inbegriff für lebendiges Radio. Naja, du lebst das ja wirklich. Habe ich das Gefühl, das merke ich ja jetzt schon. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der so klar zu hören war auf meinen Kopfhörern wie du. Profi, natürlich. Aber auch, du nimmst ja einen wirklich immer wahr, du guckst einen wirklich an. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch sowas, was ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich finde, wenn man sich unterhält, natürlich gucke ich auch mal raus und schaue mich um, aber du nimmst wirklich jemanden wahr, du bist interessiert. Das ist sowas ganz Tolles. Also das ist ja wie ein Geschenk. Ich meine, wir treffen uns hier beide, wir geben uns gegenseitig sozusagen die Aufmerksamkeit, wir schenken uns die.
Ja.
Und dann finde ich, ist das so wichtig auch, dass man das dem anderen auch zeigt. Oder?
Aber das ist eben auch das Spannende bei meinen Promi-Talks. Mhm, wenn ich meine Gäste da habe, dann interessiere ich mich auch wirklich für das, was die sagen. Also ich stelle da nicht einfach nur irgendwelche Fragen, sondern es sind Fragen, die mich selber auch interessieren. Und es ist eben kein Interview, sondern es ist ein Talk. Das ist wie ein Gespräch. Also es ist so ein Gespräch, wie wir es jetzt hier gerade haben. Also als sei es bei einem Kaffee oder bei einem Glas Wein. Und so empfinden die das dann auch. Und da erzählt man dann auf einmal auch viel mehr, als wenn man jetzt irgendwo auf der Couch sitzt und Frage-Antwort-Spiel macht.
Definitiv.
Oder so. Und ich mache auch immer tatsächlich Kaltstarts.
Toll.
Also natürlich bereite ich mich sehr extrem auf die Gäste vor.
Ja.
Aber ich mache kein Vorgespräch, weil
Toll.
Du dann manchmal nicht weißt, was wurde jetzt schon gesagt. Vor allen Dingen auch der Gast weiß dann manchmal vielleicht nicht, was habe ich jetzt schon gesagt, was habe ich noch nicht gesagt. Das heißt, sie kommen an und wir beginnen mit dem Gespräch.
Stark.
Ja, und das ist das Spannende dabei. Und da kommen manchmal Dinge raus, die eben so auch noch nie gesagt wurden.
Ist das dein Rezept oder dein Geheimnis des Erfolgs, weil du bist ja schon so lange dabei und ich meine, ich kenne mich mit dem Radioleben nicht aus, ich weiß nicht die Strukturen, ich kenne es immer nur, wenn mir Menschen was erzählen und diese Stadt hat ja auch viele Ohren und viele, viele Stimmen und wenn ich dann höre, dass so aus einem populären Sender, sage ich jetzt mal, nicht vom RBB oder öffentlich-rechtlichen, sondern von den privaten, höre ich dann manchmal so Stimmen, dass diese bekannte Morgenstimme eigentlich von zu Hause aus noch in Schlippern am Mikrofon sitzt und eigentlich ist alles schon fast eingespielt, dann da sehe ich jemanden wie dich, der noch richtig arbeitet. So.
Ja, wir brennen einfach alle noch. Das ist tatsächlich, wir sitzen richtig noch da und machen Radio. Boah. Genau. Und das ist aber eben auch das Tolle. Das ist so Radio zum Anfassen. Weißt du, du kannst sofort, wenn irgendwas passiert, haben wir unsere Reporter, die rausgehen in die Stadt und du kannst sofort reagieren. Du brauchst ja nicht 3 Kamerateams und musst nicht erstmal nach jemandem suchen, sondern sie sind einfach da, gehen raus mit dem Mikrofon, so wie wir das hier gerade machen und können berichten.
Ich finde das spannend. Also das ist du brichst da so eine Lanze für mich, weil dadurch, das ist ja immer, wenn man eine Leidenschaft für was entwickelt, dann ist man ja total da.
Ja.
Wenn du jetzt sozusagen deine 36 Jahre, die du da an Erfahrungen, an Situationen mal so rückblickend schaust, gibt es, oder andersrum gefragt, die ganze Zeit ändert sich, also man ändert sich, man selber verändert sich. Was würdest du dann aber sagen, weil ich meine, du bist da für mich manchmal auch wie so eine Brandung, die einen schützt vor diesem ganzen Scheiß, weil es ist ja ein auch eine Konkurrenz, du hast es eben noch erwähnt, an anderen Sendern, an Podcasts. Wie schafft ihr es oder wie schaffst du das da auch, mal böse gesagt, zu überleben?
Ja, ich glaube, unser Rezept ist einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir alle brennen für das, was wir machen. Und dass wir uns immer fragen, würden wir uns selber dafür interessieren, was wir jetzt senden? Und das ist, glaube ich, wenn du so willst, das Geheimrezept. Und so funktioniert es. Weil wenn wir uns schon langweilen würden, dann würden sich die Hörer auch langweilen. Aber wir machen das, wofür wir uns interessieren als Berliner und sagen, Mensch, das ist ein Thema. Und dann machen wir das.
Toll. Kannst du ja auch als Schablone oder als Musterbeispiel für Film, Theater nehmen. Ne?
Für alles.
Und wie hat sich deiner Meinung nach das Radioleben entwickelt? Ich meine, du bist jetzt, was ich so schön aus dir raushöre, ist, dass du so arbeitest, wie du es auch gelernt hast und nach wie vor dafür brennst. Aber es ist ja klar beschrieben, dass auch trotzdem die Zeiten haben sich geändert, die Höreigenschaften sind andere, vielleicht noch, ne, es gibt viel mehr Sender, jetzt haben wir noch die Streamer, jetzt ist gut. Also wie hat sich denn das deiner Meinung nach auch vielleicht verlagert oder vielleicht sogar verbessert? Was ist denn vielleicht auch positiv? Also man muss ja nicht immer das Negative raushören.
Naja, es gibt natürlich sehr viel mehr Angebote. Aha. Und mein Sohn hat noch vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren gesagt, naja, das Radio wird irgendwann vielleicht nicht überleben, weil es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und ich höre das jetzt nicht mehr im Radio, sondern wenn ich was hören will, höre ich halt einen Podcast oder ich höre das anders. Aber das hat sich bei vielen, glaube ich, seit Corona auch wieder verändert. Weil du musst mal überlegen, zur Corona-Zeit gab es ja nur die Möglichkeit, entweder Fernsehen oder Radio zu hören, um irgendwie den Kontakt zur Außenwelt zu haben.
Wahnsinn.
Und ich habe das so ein bisschen so empfunden, als sei das so ein Revival auch fürs Radio gewesen. Und ich glaube, dass das Radio nach wie vor noch sehr lange leben wird.
Ach schön, schönes Plädoyer. Und jetzt bist du quasi... Also du hast ja ganz viel, bist du rausgebrochen, gerade in deiner Jugend auch, du durftest ganz viele Sendungen moderieren, du hast verschiedene, oder andersrum gefragt, weil jetzt bin ich schon wieder vorweg, weil du hast ja sozusagen auch die Erfahrung gemacht, für das Öffentlich-Rechtliche zu arbeiten, aber auch für die Privaten.
Ja.
Wo ist denn da für dich der größte Unterschied oder gibt es den eigentlich noch?
Ja, den gab es vor allen Dingen am Anfang. Jetzt gibt es den eigentlich nicht mehr. Am Anfang war das natürlich so. Wir haben beim Privatradio alles damals schon selber gemacht. Das heißt, wir saßen im Studio, hatten noch unsere Cartridges, hatten damals ja noch Schallplatten, die wir einqueuen mussten und Bandmaschinen und all sowas.
Toll.
Ja, wir reden ja von den 80ern noch damals. Ich rede jetzt gar nicht mal vom RIAS, sondern ich rede wirklich jetzt von den Privatradios und da haben wir alles selber gemacht. Und dann kamen wir zum Öffentlich-Rechtlichen. Damals noch SFB. Und da gab es ja dann 5 Leute, die sozusagen die Sachen gemacht haben, die wir alleine gemacht haben. Das heißt, du saßt dann als Moderator hinter der Scheibe und hast auch nicht selber gefahren, also hast kein Regiepult gehabt, sondern es saß hinter der Glasscheibe saß ein Redakteur, es saß ein Aufnahmeleiter, es saß ein Techniker und dann noch irgendwie jemand so. Und dann musste man Handzeichen geben. Das heißt, du musstest immer Handzeichen geben, wenn die Musik abgefahren werden sollte. Und das waren wir natürlich überhaupt nicht gewohnt. Und weil natürlich klar, wenn du aus dem Studio kommst, wo du immer alles selber machst und selber fährst, also selber fahren heißt eben die Regler auch selber bedienen und so, war das extrem ungewohnt und vor allen Dingen so viele Leute dann um einen rum und so. Und im Zweifel guckten die auch nicht. Also du konntest dann winken und konntest Handzeichen geben und wenn du Pech hattest, hat derjenige dann gar nicht geguckt. Und ja, also das war schon eine sehr starke Umgewöhnung, auch so ein bisschen von der Mentalität. Aber jetzt sind im Grunde genommen dann nach und nach, das ging auch relativ schnell, kamen auch immer mehr Leute vom Privatradio, die dann eben auch bei uns moderiert haben. Ja.
Wow. Und gibt es was, eine Situation, die in den ganzen Jahren dir noch immer wahnsinnig im Auge oder im Kopf ist, im Auge meine ich, oder mehr im Ohr, wo du sagst, das war, weil ich die und die Person getroffen habe. Und du hast ja nun auch, also mal abgesehen von deiner jetzigen Sendung, die du unter anderem hast, in Promi Talk auf 88.8 RBB, und du wahnsinnig viele Menschen getroffen hast, aber du bist ja nun auch schon so lange dabei. Gab es denn was, also wie als, weiß ich, wie Kennedy oder irgendwas, wo du sagst, das hat dich so beeinflusst oder so beeindruckt bis heute?
Ja, es ist lustig, weil du gerade Kennedy erwähnst, weil wir haben zuerst in Schöneberg gelebt und das war unweit vom Rathaus Schöneberg. Und mein Vater hatte ja den Kennedy-Besuch moderiert. Das heißt, der hat dann kommentiert, zusammen mit Harald Karas damals noch. Und meine Mutter stand mit mir auf dem Balkon, da war ich natürlich noch ganz mini und ich selber kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß es aus Erzählungen, stand mit mir auf dem Balkon und da hörte man bis zu unserem Balkon in der Martin-Luther-Straße tatsächlich noch die Lautsprecher, wo Kennedy gesprochen hat und dieses berühmte Ich bin ein Berliner. Ja, genau. Also das war die Kennedy-Geschichte. Ja, also ich selbst kann mich natürlich an Begegnungen mit Götz George auch erinnern. Das war eine der beeindruckendsten Begegnungen tatsächlich, auch bei den Prominenten. Es gibt also, eigentlich sind alle Begegnungen, die ich habe, auch Gespräche, nicht nur mit Prominenten, sondern mit allen Menschen, die ich so auch im Studio hatte, wahnsinnig spannend, weil ich mich einfach auch nicht nur für Promis, sondern einfach für Menschen interessiere und jeder hat seine Geschichte und jede Geschichte ist irgendwie interessant und spannend. Ja, aber das war so ein Mensch, der mich wahnsinnig fasziniert hat tatsächlich.
Kannst du das greifen, warum? Also ich meine, klar, es ist Götz George, davon mal abgesehen, aber...
Es war so ein ganz bestimmtes Charisma.
Okay, ah ja.
Übrigens auch Hardy Krüger.
Ah ja.
Der Alte,
ja.
Ja, Senior.
Okay,
spannend. Unfassbar bescheiden, unfassbar zurückhaltend, aber unglaublich strahlend.
Ach toll.
Ja.
Ach wow. Sehr schön. Das sind ja auch Attribute, finde ich, die in der heutigen Zeit so ein bisschen auf der Strecke bleiben.
Ja.
Mal abgesehen davon, jetzt bist du ja, Mann, also wir müssen eigentlich nochmal eine Sendung machen, weil es ist ja so spannend. Ich hatte mir sowas zurechtgelegt, aber wir sind auch schon wieder abgewichen von dem in meinem Kopf. Dadurch, dass du ja auch ein ursprünglicher Berliner bist und du quasi die Stadt vor und nach der Mauer auch kennengelernt hast, wo bist du aufgewachsen, in welchem Bezirk?
In Schöneberg? Also erst in Schöneberg und dann sind wir ans Roseneck gezogen.
Ah, Grunewald. Oh, natürlich.
Ja, also zu den Amerikanern. Ne? Das war ja amerikanischer Sektor und das war einfach ja für uns Berliner, wie du ja weißt, damals noch tatsächlich war das sehr prägend, die Alliierten in Berlin. Also die Feste, die gemacht haben, die Franzosen, natürlich für mich auch die Franzosen, sehr speziell, aber eben auch die Amerikaner, weil mein Vater zum Beispiel war sehr Amerika-affin, denn der hat in Amerika an der Northwestern University studiert damals und der war sehr auf Amerika und ich war eigentlich auch als Kind eher so, dass ich gesagt habe, ich möchte auch gerne nach Amerika und irgendwie ist dann doch die Kurve zu den Franzosen gekommen. Aber das fand ich ganz besonders spannend im ehemaligen eben West-Berlin, dieses Leben mit den Alliierten, was wirklich auch unser Leben auch als Kind extrem geprägt hat, mit den Volksfesten, mit deutsch-amerikanisches, deutsch-französisches, dann der englische Tag der offenen Tür und so. Und das war eben auch noch so authentisch. Das war natürlich anders als das deutsch-amerikanische Volksfest ohne Amerikaner. Und da haben wir eben am Roseneck, und das war der amerikanische Sektor, und da wohnten ja die Amerikaner tatsächlich in der Klee-Allee. in diesen eigentlich von außen sehr hässlichen Häusern, ja, aber von innen waren die sehr funktional mit einer riesen Küche und die hatten riesen Gärten und haben dann immer Barbecue-Feste gemacht und daran kann ich mich auch noch erinnern.
Ach, wie toll.
Also das war wirklich eine ganz spannende und tolle Zeit für uns. Ja.
Ich bin in Lichterfelder aufgewachsen, ja, und das wir am Hindenburgdamm und da war hinten auch alles diese, ja, genau, Kasernen und spannend. Aber jetzt sagst du gerade, genau, ich kann mich auch noch an die deutsch-amerikanischen und deutsch-französischen und es war so toll, weil es wirklich von den Amerikanern oder Franzosen
authentisch,
sehr authentisch, ja, als das dann später von uns irgendwie gemacht wurde, hat man das Gefühl gehabt, ja, irgendwie die Seele ist weg. So.
Ja, vor allen Dingen, wenn du den Unterschied auch,
ja,
hörst. Ne?
Ja. Genau, also es gibt ja einen Tee, der ist mit Quumquaps und wirklich gemahlenem, zerriebenem Ingwer. Oh, ich liebe Ingwer.
Sehr gesund.
Oh. Das hast du gesagt.
Übrigens, französisches Volksfest, wenn ich das noch sagen darf. Reinhard May war ja auch auf dem französischen Gymnasium, zu einer anderen Zeit als ich, aber der war auch eben auf diesem Gymnasium und hat, als er anfing, das allererste Mal auf dem deutsch-französischen Volksfest gesungen.
Nein.
Und da habe ich ihn kennengelernt, weil mein Vater mit ihm ein Interview gemacht hat.
Ach.
Und dann ging der ja mit seinen Chansons, die er ja auch auf Französisch dann aufgenommen hat, nach Frankreich und nannte sich Frédéric May.
Ach.
Und seine wirkliche Premiere war damals auf dem deutsch-französischen Volksfest. Das ist natürlich schon irre lange her,
Wahnsinn,
aber da habe ich ihn
Anekdote.
Zum
Danke.
Ersten Mal kennengelernt, tatsächlich, obwohl wir auf derselben Schule waren, aber eben zu einer anderen,
wow,
Zeit. Ja.
Und sag mir nochmal kurz, du hast es so schön gesagt, so authentisch, so echt, hast du auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie das Gemeinschaftsgefühl in West-Berlin zumindest, kann man es ja sagen, ich meine, so viel habe ich jetzt vom Osten auch nicht mitbekommen, ich bin ja auch aufgewachsen im Westteil, war ein anderes Miteinander, als es heute ist? Ich meine, zwangsläufig, die Stadt wird ja auch größer, das ist ein bisschen... Oder,
naja, also man kann ja Berlin, man kann ja nicht sagen, Berlin ist so und so. Du weißt ja selber, Berlin besteht aus ganz vielen Kiezen.
Ja.
Und natürlich, wenn du in Zehlendorf bist oder in Lichterfelde, wie du sagst, oder auch meinetwegen im Grunewald, Charlottenburg, natürlich ist das ein eigener Kiez. Und natürlich hat man da noch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
Mm, ja.
Ich scheue mich immer davor zu sagen, ganz Berlin ist so. Also das ist so vielfältig. Du hast so wirklich alles. Und das ist das Tolle an Berlin. Du hast alles. Du kannst hier alles machen, leben und leben lassen. Mm. Und das hat sich Gott sei Dank erhalten, dieser Spirit, diese Weltoffenheit. Und abgesehen davon, dass du hier auch alles zur Verfügung hast, du hast die besten Gewässer, die du dir vorstellen kannst. Mm. Also Berlin im Sommer ist überhaupt der Kracher. Du hast Wälder, du hast das Wasser. Also wenn ich mit meinen Pariser Freunden zum Beispiel in Strandbad Wannsee fahre, ja, 10 Minuten mal eben über die Arvus, da sagen die, boah, das gibt's doch nicht, sowas haben wir überhaupt nicht, sowas kennen wir gar nicht. Ja. Da sind die plötzlich, auch die Kinder dann, stehen da mit strahlenden Augen und sagen, what, mitten in der Stadt, ist ja mitten in der Stadt. Ein Strand. Und das Wasser.
Ja.
Und das haben wir nicht nur einmal, das haben wir nicht nur am Wannsee, das haben wir ja mehrfach.
Und du kannst
und dann natürlich
noch schwimmen.
Genau, und jetzt kommt eben natürlich noch also der ehemalige Ost-Berlin eben und ehemalige DDR dazu,
wo du ja... den Mögelsee, den schönen, weil man auch das Gefühl hat, das ist ein Meer.
Alles, sensationell.
Ja, 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 stimmt. Und mit die grünste Stadt, die wir überhaupt haben.
Ja,
also,
und mehr Brücken als Venedig.
Ach, unglaublich.
Berlin ist einfach der Kracher.
Ach, finde ich so toll. Ja, also ich finde, dass wir auch mal eine Lanze brechen.
Ja.
Es gibt natürlich auch immer überall auch Kritik, auch in dieser Stadt, das muss man ja mal sagen. Aber ich bin ja auch, für mich ist es trotzdem manchmal so eine Hassliebe. Ich bin total gerne hier und wenn ich hier bin, dann bin ich irgendwann mal gestresst und genervt. Dann muss ich wegfahren, habe so ein Fernweh und dann vermisse ich Berlin. Komisch, aber dann komme ich total gern wieder und genieße es. So, also ich könnte
einmal Berlin, immer Berlin, oder?
Schon, ja, oder?
Und weißt du, in Berlin kannst du ja, du kannst hier Stadtmensch sein, du kannst auch Landmensch sein, du kannst ja auch in Kladow leben.
Unglaublich, ja.
Oder
ist immer
in Gatow und es
ja
ist alles, oder in Lübarst. Und es ist immer noch Berlin, aber du fühlst dich nicht wie in einer Großstadt.
Nee.
Also du hast hier alles, du kannst, hast die Wahl.
Ja, das ist echt einzigartig. Schön, dass du das... Du wärst eigentlich auch eine geborene Bürgermeisterin, finde ich.
Ja, naja, wir haben ja Berliner Bürgermeister, das ist ja... Und das ist auch gut so.
Ich weiß, aber das wäre so schön, wenn du da... Ich meine, du bist so für mich so ein Ursprung und immer am Lachen. Du sag mal, Marion, wir sind jetzt so locker. Das ist so labend. Ich glaube, wenn wir jetzt aber noch ein Thema aufmachen, dann werden wir wahrscheinlich die Stunde sprechen. Wir sind jetzt so eine gute halbe Stunde schon unterwegs. Gibt es denn vielleicht noch was? Ich meine, du bist ja immer noch aktiv. Du bist total quirlig, so ein Spaß, dir zuzugucken und so eine Freude, dir zuzuhören. Gibt es was, worauf wir Hörenden, alles so schön, uns auch freuen können, demnächst weiter von dir mitzuerleben?
Naja, also ich würde mal sagen, jeden Sonntag immer von 17 bis 19 Uhr den Promi-Talk, 100% Promi auf RBB 88.8. Aber was ich tatsächlich gerne noch machen möchte, sind auch Podcasts. Mm. Dazu hätte ich wahnsinnig viele Ideen. Ach. Wir hatten mal einen französischen Podcast mit meiner Freundin und Kollegin Jael. Da haben wir tatsächlich über französische Popmusik gesprochen.
Ach, das ist ja toll.
Und in dieser Richtung, ich bin natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nach wie vor frankophil auch und da gäbe es viele Ideen, viele Möglichkeiten, aber auch in ganz anderer Richtung. Also da habe ich richtig viele Ideen und richtig Lust drauf.
Ach spannend, ne? Ja. Also machen wir uns mal, ziehen wir uns warm an, was da noch von dir kommt, ist ja toll. Ne, du bist ja wirklich so ein, wie sagt man, ich immer dieses... hat so für mich so eine Negativbedeutung, dieser Tausendsasser.
Weil man aber genau wie du. Und du bist ja auch Wassermann, genau wie ich.
Du bist ja auch Wassermann.
Ja, richtig. Ja, Wassermänner sind doch so.
Hast du nochmal Geburtstag? Welcher Tag?
Am 17. Februar.
Ja, beim 12. Ja, ich weiß. Die letzte Dreigarde, stimmt.
Ja.
Ja, den 17. habe ich
da, dadurch erklärt sich alles.
Ach, wie toll. Stimmt, also begeisterungsfähig, ne?
Ja, begeisterungsfähig, immer 3 Zentimeter oberhalb der Erdoberfläche, voller Ideen, Idealismus.
Sag mal, und Marion, wenn man, vielleicht noch, das würde mich noch interessieren, wenn man jetzt sagt, ach Mann, die Marion, die ist so toll, ich möchte ihr gerne nacheifern. Hast du so einen Tipp für jemanden, ich meine, klar, wir haben ein Podcast-Thema schon, aber ich meine, sagen wir mal, Radio ist ja nicht Podcast, das muss man auch mal sagen, ne? Was würdest du jemanden an die Hand geben, der oder die jetzt anfangen möchte, auch im Radio zu arbeiten? Was wäre da so eine Idee, wo du sagst, das wäre jetzt, so würde ich mir einen Weg vorstellen?
Das heißt das Schöne am Radio ist ja, es gibt überhaupt keinen Weg. Also jeder hat ja wirklich seinen individuellen Weg. Also man könnte jetzt sagen, Publizistik studieren, das ist ja das, was ich auch gemacht habe, aber kein Mensch hat mich jemals danach gefragt, was ich für einen Uni-Abschluss habe, was ich studiert habe, weil es auch überhaupt nicht relevant ist, es interessiert überhaupt nicht. Ich würde sagen, einfach machen, wenn du fürs Radio brennst,
ach, toll.
Dann versuch um jeden Preis da reinzukommen.
Und du machst ja auch keinen, und das ist wirklich das Letzte, weil man hört das immer wieder aus der Synchronbranche, die sich ja alle ein bisschen Gedanken machen durch KI und künstliche Intelligenz. Und ich da auch der Meinung bin, dass sich da demnächst mal was ändern wird, so in den nächsten Jahren. Glaubst du schon, dass Radio weiterhin besteht und auch in dieser Kraft, wie es heute immer noch ist, oder?
Ich glaube das schon. Und weißt du, es ist ja so, Angst ist ja immer ein ganz schlechter Begleiter.
Ja.
Und wie meine Freundin immer so schön sagt, das sehen wir dann. Wenn es soweit ist, können wir immer noch reagieren.
Das finde ich total schön. Also besser kann man es gar nicht beenden. Marion, wir müssen uns unbedingt wiedersehen.
Unbedingt.
Und dann, ich muss noch ganz viel, ich habe wirklich noch 1500 Fragen, aber die würden jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich sage echt mal dicker Dank. Das war wirklich total schön, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was du da alles gemacht hast in den ganzen Jahren. Bleib bitte so. Ich verfolge dich auf jeden Fall. Vor allen Dingen bleib gesund und ihr da draußen bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Ich danke dir. Es war sehr schön.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.